Ja, in der Betrachtung des Evangeliums nach Johannes kommen wir heute Abend zu dem 6. Kapitel. Ein wohl auch sehr bekannter Abschnitt, denn hier geht es um die Bedürfnisse des irdisch-menschlichen Lebens. Und zwar haben wir hier ein schönes Zeugnis von der Wirksamkeit des Herrn damals, wie er diesen Bedürfnissen der Menschen entgegengekommen ist, indem er sie versorgt hat, also die wunderbare Brotvermehrung, wie wir diesen Abschnitt wohl nennen. Und dann finden wir in diesem Abschnitt noch ein zweites Wunder, und zwar, dass der Herr auf dem See gewandelt ist. Wir wollen aus dem Evangelium nach Johannes Kapitel 6 lesen. Nach diesem ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder von Tiberias. Es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich da selbst mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa, nahe das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus: Woher sollen wir Brot kaufen, auf das diese essen? Dies sagte aber ihn zu versuchen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot reicht nicht aus, für sie, auf das ein jeder etwas wenig bekomme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm: Es ist ein kleiner Knabe hier, der 5 Gerstenbrot und 2 Fische hat, aber was sind das unter so vielen? Jesus aber sprach: Machet, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Orte. Es lagerten sich nun die Männer an Zahl 5000. Jesus aber nahm die Brot, und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten, gleicherweise auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, auf dass nichts umkomme. Sie sammelten nun und füllten 2 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbrote, welche denen, die gegessen hatten, übrig geblieben. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollte, auf dass sie ihn zum König machten, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See, und sie stiegen in das Schiff und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden, und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und der See erhob sich, indem ein starker Wind wehte. Als sie nun etwa 25 oder 30 Stadien gerudert hatten, sehen sie Jesus auf den See wandeln und nah an das Schiff herankommen, und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen: Ich bin's, fürchtet euch nicht. Sie wollten ihn nun in das Schiff nehmen, und alsbald war das Schiff an dem Land, zu welchem sie hinfuhren. Soweit zunächst Gottes Wort. Wir haben also hier in diesem Kapitel wieder 2 Wunder, die dann, wenn wir weiterlesen werden, auch dazu geführt haben, dass der Herr sehr tiefgehende Belehrungen gegeben hat, ganz besonders auch im Blick auf das, was nun einmal notwendig ist im irdischen Leben, und zwar die Nahrung. Gerade die Brotvermehrung wird dann zum Anlass für eine sehr tiefgehende Belehrung, die letztlich sogar dazu geführt hat, dass einige Jünger nicht mehr bereit waren, mit ihm zu wandeln, weil sie sagten: Diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Wir sehen also, auch hier haben wir wieder einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem, was der Herr getan hat und was später Gegenstand seiner Belehrung gewesen ist. Nach diesem ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder von Tiberias. Der See hat beide Namen, entweder See der Tiberias oder der See Genezareth. Wir dürfen aber wohl hier annehmen, dass zwischen den letzten Versen im 5. Kapitel und hier dem 6. Kapitel doch ein gewisser Zeitraum liegt. Wenn man die anderen Evangelien hinzunimmt, wir haben dieses Wunder, das hier beschrieben wird, auch in den anderen Evangelien, dann kann man doch so mit Bestimmtheit sagen, dass ein längerer Zeitabschnitt zwischen diesen beiden Kapiteln gelegen hat. Man könnte sogar annehmen, dass es vielleicht 6 Monate gewesen sind. Also bei Johannes haben wir nicht hier eine unmittelbar chronologische Reihenfolge, sondern Johannes hat sein Evangelium nach anderen Gesichtspunkten zusammengestellt. Nach diesem ging Jesu weg und in dieser Zwischenzeit hat sich manches doch ereignet. Zum Beispiel Johannes der Täufer war gefangen genommen worden, er war enthauptet worden. Damit zeigte sich der gewaltige Widerstand auch gegen das Zeugnis des Herrn. Wir finden an anderer Stelle, dass er in dieser Zwischenzeit auch sehr viele Menschen gesund gemacht hat, und zwar alle, die zu ihm kamen. Von daher kann man dann auch sehr gut verstehen, wenn in den nächsten Versen davon geredet wird, dass sehr viele Menschen dem Herrn Jesus nachfolgten oder ihn aufsuchten, irgendwie in einer ganz bestimmten Erwartung. Das lässt sich durchaus hier in diesen Versen ersehen. Denn es heißt hier, und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Nun, man kann das durchaus verstehen, wenn wir so versuchen, uns einmal etwas in die damalige Situation hineinzuversetzen, dass die Leute ganz angetan waren von den vielen und guten Möglichkeiten, die ihnen jetzt geboten wurden, denn hier wurden sehr viele Menschen gesund gemacht. Und wir wissen, das ist immer eine ganz, ganz wichtige Frage, auch in unserer heutigen Zeit. Wenn irgendwo ein Mensch in Erscheinung tritt und macht Menschen gesund, dann hat er ungeheuren Zulauf. Wir wissen auch, dass viele Menschen das sich sogar etwas kosten lassen, damals genauso wie heute. Wir lesen zum Beispiel von einer Frau, die ihr ganzes Vermögen zu den Ärzten getragen hat und war trotzdem nicht gesund geworden. Also es sind schon Fragen, die auch heute immer wieder aktuell sind, und zwar, wie werde ich von meinen Beschwerden, von meinen Leiden, von meinen Krankheiten befreit? Das kann man also sehr gut verstehen, dass die Leute damals zu dem Herrn kamen, hier kommt noch etwas, sie brauchen auch nicht etwas zu bezahlen. Das war alles sogar umsonst. Also durchaus verständlich, dass man ganz begeistert angetan war von dem Herrn. So waren sie nun hier alle zusammen. Es wird noch ein Satz hinzugefügt. Es war aber das Passanal, das Fest der Juden. Wir haben uns schon einmal mit dieser Aussage beschäftigt, dass diese Feste, die ursprünglich Feste Gottes gewesen sind, nun inzwischen einen ganz anderen Charakter angenommen hatten. Sie werden wiederholt als Feste der Juden bezeichnet. Wir finden noch einmal ein Passafest, und zwar im 13. Kapitel, es war dann das letzte Passafest, wo der Herr mit seinen Jüngern zusammen war, und es war das Passafest, von dem es im Lukas-Evangelium Kapitel 22 heißt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen. Einmal nicht nur, weil es das letzte war, sondern weil es unmittelbar vor seiner Verhaftung und seinem Tode gefeiert wurde. Und da finden wir dann wirklich beides gleichsam so sichtbar nebeneinander, und zwar das Vorbild in dem Passafest und die Wirklichkeit in der Person des Herrn Jesus. Also hier haben wir das Passafest, war nahe herbeigekommen, von daher ergibt sich auch eine Zeitangabe, so dass man sagen kann, es war vielleicht ein Jahr bevor er diesen letzten schweren Weg gehen musste. Die Volksmenge war ihm nachgefolgt und wir haben auch eine Zahlenangabe gehört. Es waren bei 5000 Männern. Die Frauen und Kinder werden nicht mitgerechnet, rechnet man sie hinzu. Dann kommt man immerhin auf eine Volksmenge von ca. 1000 Menschen. Also stellen wir uns einmal vor, 1000 Menschen, bitte? Ja, 10.000 Menschen, die hier versammelt waren und die alle nun versorgt werden sollten. Wir merken schon, da waren die Jünger total überfordert. Der Herr fragte nun hier einen Philippus, als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus, woher sollen wir Brot kaufen, auf das diese essen? Dies sagt er aber, ihn zu versuchen. Also es war eine Prüfungsfrage. Wir werden das sehr oft finden, auch in der Tätigkeit des Herrn, dass er Prüfungsfragen gestellt hat. Hier heißt es, um ihn zu versuchen. Auch an anderen Stellen finden wir das Wort versuchen. Ich erinnere an 1. Mose 22, ein ganz bekanntes Kapitel, wo auch Abraham versucht wurde. Aber damit es keine falschen Vorstellungen und falsche Schlussfolgerungen gibt, haben wir bei Jakobus eine sehr schöne Erklärung zu dem Wort Versuchung. Denn Jakobus sagt, Gott kann nicht versucht werden. Und selbst versucht er auch niemand zum Bösen. Also es ist unmöglich, dass Gott einen Menschen versuchen kann zum Bösen. Er fügt hinzu, wenn ein Mensch versucht wird zum Bösen, dann wird er von ganz anderen Motiven bewegt, von der in ihm wohnenden Lust, oder es ist die Macht des Feindes, die hier wirksam wird. Wenn der Herr versucht, dann sind es mehr Prüfungen. Aber Prüfungen sind sogar notwendig in unserem Leben. Wir erinnern uns an die Aussage auch im 1. Petrusbrief, auch Jakobus spricht davon. Er geht sogar so weit, dass er sagt, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen kommt. Und Petrus fügt hinzu, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer sei als die des Goldes, das vergeht. Also auch hier hatte die Versuchung den Sinn, einmal festzustellen, wie groß, wie tief ist die Glaubensüberzeugung der Jünger. Und die Antwort finden wir dann hier auch. Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brot reicht nicht für sie hin, auf dass ein jeder etwas Weniges bekomme. Nun, auch diese Zahl kann man etwas umrechnen, und zwar wissen wir nach anderen Stellen, dass ein Denar der Tageslohn eines Arbeiters gewesen ist. Das wären dann 200 Tagelöhne. Wenn wir das also einmal vorstellen, so viel hatten die Jünger tatsächlich nicht. Sie verfügten nicht über so viel Geld. Andererseits wäre es auch wahrscheinlich fraglich gewesen, unmöglich gewesen, dass man in den umliegenden Städten oder Dörfern so viel Brot plötzlich auftreiben konnte. Also mit anderen Worten, sie waren schon total überfordert, hier diese Volksmenge zu versorgen. Wir finden diese Begebenheit auch in den anderen Evangelien, und wenn man etwas die anderen Aussagen hinzunimmt, dann wird in den anderen Evangelien sogar gesagt, gebt ihr ihnen doch zu essen. Die Jünger drängten darauf, er möge die Volksmenge doch entlassen, damit sie irgendwo in die Dörfer gehen. Und dann sagt der Herr zu ihnen, gebt ihr ihnen doch. Nun, sie waren also in jedem Falle überfordert, in der Aufgabe für die Volksmenge zu sorgen. Es wird dann noch von einem anderen Jünger hier geredet, und das war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Anscheinend hatte er schon etwas vorgesorgt und hatte sich schon umgeschaut, wie und was man da machen könnte oder machen kann. Und dann hatte er einen kleinen Knaben aufgetrieben und er hatte tatsächlich 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber dann kommt dieses kleine Wörtchen aber. Aber was ist das schon unter so vielen? Tatsächlich ist das nicht der Rede wert. Bei Tausenden von Menschen, was sind da schon 5 Brote und 2 Fische? Wir merken also die rein menschlichen Voraussetzungen, um diese Leute hier, die wirklich Hunger hatten, zu speisen, waren gleich 0. Aber das sind nun einmal die Gelegenheiten und die Möglichkeiten, die der Herr damals benutzt hat, um seine Macht zu offenbaren. Nun, bei diesen Gerstenbrote, von denen hier geredet wird, werden wir auch an eine andere Situation erinnert, die es einmal in der Geschichte Israels gegeben hat, und zwar als Elisa wirksam war. Da haben wir auch, dass 100 Leute mit den Gerstenbroten satt geworden sind. Und wir wissen, dass Elisa ein sehr schönes Vorbild gewesen ist von der späteren Wirksamkeit des Messias. Wir haben aber hier auch den Hinweis in Vers 6, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Also als er die Frage stellte, wusste er schon, was er tun wollte. Philippus wusste es nicht, Andreas wusste es auch nicht. Und die Volksmenge wusste es überhaupt nicht. Aber der Herr hat ungeahnte Möglichkeiten und daran werden wir auch hier an dieser Stelle wieder erinnert. Ich denke, die ganze Situation, wie sie hier beschrieben wird, hat auch so etwas Ähnlichkeit mit der Geschichte des Volkes Israels. Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Als Israel das Volk aus Ägypten herausführte, standen sie tatsächlich vor all diesen Fragen, wie geht das weiter? Zunächst haben sie sich wahrscheinlich überhaupt keine Gedanken gemacht, als sie herausgeführt wurden mit mächtiger Hand. Die gewaltigen Zeichen und Wunder waren ein Beweis der Kraft Gottes, aber als sie dann in die Wüste kamen, da sah die Sache schon etwas anders aus. Da gab es in zunehmendem Maße Schwierigkeiten, wo der Glaube gefordert wurde. Ich denke, das alles redet ganz gewiss auch zu uns. Denn auch in unserem Leben gibt es so etwas Ähnliches. Wir brauchen heute nicht mehr durch die Wüste zu gehen. Wir brauchen heute auch nicht mehr, wie wir in dem zweiten Beispiel gesehen haben, mit dem Schiff wegzufahren. Und doch redet es so etwas in unsere heutige Lebenssituation hinein. Im Glaubensleben könnte man den Weg auch so etwas vergleichen mit der Wüstenwanderung, wo es immer neue Prüfungen gibt, und ebenso vergleichbar mit jener Überfahrt, wo es manche Stürme und manche Schwierigkeiten gibt. Also mit anderen Worten, Glauben ist gefordert. Also ohne Glauben, auch das ist wieder hier eine Feststellung, ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Die Leute werden aufgefordert, sich zu lagern. Es heißt hier, machet, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an diesem Ort und sie lagerten sich, nun die Männer an der Zahl bei 5000. Und dann nahm Jesu die Brote, er dankte und dann werden die Jünger aufgefordert, das, worüber er das Dankgebet gesprochen hat, nun auszuteilen. Es ist sehr beachtenswert, dass die Jünger das ohne Widerrede im Gehorsam getan haben, ohne sich dessen bewusst zu sein, was sich nun im Einzelnen ereignen würde. Und wahrscheinlich wurden sie immer erstaunter, dass dieses Brot einfach nicht aufhört. Alle wurden satt. Alle erhielten etwas, es heißt hier sogar, sie konnten so viel essen, wie sie wollten. Nun, es ist nicht das einzige Wunder in der Heiligen Schrift, das geradezu unerklärbar ist. Denken wir einmal an einen Elias, der zu der Witwe nach Sarepta gesandt wurde. Als er dieser Witwe sagte, der Prophet Elisa, bring mir zuerst, ich habe ja nur noch ein wenig Mehl und ich bin gerade auf dem Wege, mir so die letzte Mahlzeit zuzubereiten. Da sagt er, aber mach mir, bring mir den ersten Kuchen danach. Und das Mehl im Topf wird nicht aufhören und das Öl im Krug auch nicht. Und diese Frau hat es getan und erlebt. Ich denke, das sind nicht nur die einzigen Beispiele im Blick auf die wunderbare Fürsorge Gottes. Das sind Erfahrungen, die viele Menschen in der Notzeit machen konnten und machen durften. Im Leben Brotvermehrung ist heute für uns kein Problem. Wir haben genügend Brot, wir können Brot kaufen, so viel wir wollen. Und oft wird es auch geradezu missachtet. Eine ganz, ganz traurige Feststellung in unserer heutigen Zeit. Aber viele von uns können sich noch an jene Zeit erinnern, wo das schon eine Lebensfrage gewesen ist, etwas Brot zu haben. Und da wurden sich auch viele bewusst, welche Bedeutung dieses Gebet überhaupt hat, das heute von vielen Menschen nachgeredet wird, ohne dass sie sich dessen bewusst sind, was sie überhaupt beten. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Meine Lieben, aber es gibt auch heute noch viele Menschen, die in ähnlichen Notsituationen sind, wo sie nicht wissen, ob sie morgen noch etwas zu essen haben. Wir sehen also, wir leben hier in unseren Verhältnissen etwas im Überfluss, aber es ist nicht überall so. Hier diese Situation zeigt uns aber auch die wunderbare Fürsorge des Herrn, mit der wir immer rechnen dürfen und auch rechnen sollen. Er weiß, kennt unsere Bedürfnisse. Und selbst das Wenige, wenn es gesegnet wird durch den Herrn, hat eine ganz gewaltige Wirkung und Auswirkung. Die Jünger teilen aus, alle werden satt, und dann werden sie aufgefordert, dann noch das zusammenzusammeln, was übrig geblieben ist. Und da stellen sie fest, dass sogar hier 12 Körbe zusammengetragen werden, damit sie nicht übrig bleiben. Wir sehen also, der Herr ist einmal besorgt, aber er ist auch darum besorgt, dass wir nicht leichtfertig, gleichgültig mit dem umgehen oder handeln, was er uns schenkt oder was er uns anvertraut. Diese Schlussfolgerung dürfen wir durchaus auch aus dieser Belehrung ziehen. Der Herr hat uns etwas anvertraut. Und was er uns anvertraut hat, darüber sollten und müssen wir auch einmal Rechenschaft ablegen. Und wir sollten uns auch dieser hohen Verantwortung bewusst sein. Nun, es gibt natürlich manche Erklärungen für dieses Wunder. Man kann das in einigen Kommentaren lesen, wo man das doch versucht, etwas so menschlich zu sehen, dass das wahrscheinlich ganz anders gewesen ist. Jeder hätte etwas gehabt und nur jeder hätte dann etwas herausgeholt und dann wären sie doch so satt geworden. Das sind alles weiter nichts als Versuche, die Autorität und die Macht des Herrn irgendwie abzuwerten und in Frage zu stellen. Wir sind überzeugt, dass der Herr diese Macht hatte und auch heute noch hat. Er kann helfen, er kann das geben, was wir brauchen. David hat das schon in seinem Leben erfahren und wir kennen ganz gewiss alle den schönen 23. Psalm, wo das ja auch sinnbildlich anklingt und zum Ausdruck gebracht wird. Er leitet mich, er führet mich, er ist besorgt um mich. Und David geht sogar so weit, dass er sagt, und selbst wenn ich wanderte, im Tale des Todesschattens fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Eine wunderbare Verheißung, an die wir uns auch immer wieder neu erinnern sollten. Nun, die Leute waren ganz begeistert hier von diesem Wunder. Und dieser Abschnitt schließt dann mit dem Hinweis, dass sie sagten, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Und dann kommt das Nächste, was auch leicht verständlich ist. Sie wollten ihn zum König machen. Das ist eine Reaktion, die sich einfach aus dieser Wunderwirksamkeit des Herrn ergibt. Denn sie werden sich wahrscheinlich gesagt haben, wenn der unser König ist, brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen. Der sorgt für alles. Der sorgt heute, dass wir genügend zu essen haben, und der wird morgen dann auch dafür sorgen, dass die Römer verschwinden. Der wird uns schon die nötige Freiheit geben, die wir in dieser Welt erwarten und ersehnen. Also wir merken, auch hier waren es rein menschliche Vorstellungen, menschliche Erwartungen, die mit dem Wohlergehen auf dieser Erde in Verbindung stehen. Und das ist leider bei vielen Menschen, dass es an erster Stelle steht. An sich kann man es auch sehr gut verstehen. Denn der irdische Mensch sinnt nur auf das, was auf Erden ist. Aber es ist überaus traurig, wenn die irdische Gesinnung auch das Verhalten der Gläubigen bestimmt. Paulus musste zum Beispiel im Philipperbrief, wir haben eine Stelle daraus gelesen, von Menschen reden, die nur auf das Irdische sind. Von Menschen, wo er sagen musste, deren Gott ihr Bauch oder ihr Bauch ist der Gott geworden. Da dreht sich einfach alles nur noch um das rein Irdische. Und das waren Menschen, die sogar damals innerhalb der Christengemeinden gewesen sind. Er sagt ja bekanntlich, ich sage es sogar jetzt mit Tränen. Wie viele sind solche, wo nur noch oder in erster Linie das rein Irdische im Vordergrund steht in der Erwartung ihrer Lebensvorstellung? Ich denke, wir haben andere Ziele, und wir haben das besonders auch in diesem Liede zum Ausdruck gebracht, was wir eben gesungen haben. Wir haben ein herrliches Ziel. Und das sollte und muss letztlich auch in unserer ganzen Lebenseinstellung doch irgendwie auch seinen Ausdruck finden. Wonach streben wir, was suchen wir? Der Jesus sagt an anderer Stelle nach all diesen Dingen, da streben die Nationen. Das ist ihre Zielsetzung. Wir haben höhere Zielsetzungen in unserem Leben. Wir haben uns schon an diese Stelle erinnert, die wir am Ende der sogenannten Bergpredigt finden: trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit, und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Also diese Leute waren nur rein irdisch ausgerichtet. Und wenn wir das zweite Wunder noch kurz hinzunehmen, auch das wird in den anderen Evangelien beschrieben. Und da möchte ich besonders auf die Aussage nach Matthäus hinweisen. Wenn wir diese Aussagen hinzunehmen, dann gewinnt diese Begebenheit hier auch noch eine ganz besondere Bedeutung für uns heute. Denn wir dürfen schon annehmen, dass nicht nur die Menschen damals ganz angetan und begeistert waren von dem Wunder der Brotvermehrung, sondern auch die Jünger. Also das muss schon auf die Jünger auch einen ungeheuren Eindruck gemacht haben, dass sie mitbeteiligt waren an diesem einzigartigen Wunder. Und da geschieht etwas ganz Merkwürdiges. Hier nach Johannes wird das nicht so deutlich herausgestellt, aber im Evangelium nach Matthäus, da finden wir einen Satz, der das deutlich macht. Da heißt es in Kapitel 14, 22, und alsbald nach diesem Wunder nötigte er die Jünger, in das Schiff zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen habe. Alsbald, sofort danach, drängte er die Jünger gleichsam ins Schiff, dass sie diesen Ort verlassen sollten. Also sie wurden gleichsam von diesem Schauplatz weggeführt oder sollten diesen Schauplatz verlassen. Jemand hat einmal gesagt, große Erfolge im Glaubensleben sind immer auch mit großen Gefahren verbunden. Das haben manche schon auch in ihren Diensten und Aufgaben erlebt und erfahren. Von daher drängte der Jesus sie in das Schiff hinein. Aber damit kommt noch etwas, was gerade in dieser Begebenheit sehr, sehr deutlich wird. Und das finden wir eigentlich in allen Berichten, wo von dieser Überfahrt geredet wird. Er drängte sie ins Schiff und er drängte sie damit in eine ganz große Notlage. Ich denke, das müssen wir auch sehen. Es gibt Notsituationen in unserem Leben, wo wir, wenn wir ehrlich sind, sagen müssen, das sind wir wirklich selbst schuld. Aber es kann auch Notsituationen geben, die der Herr in unserem Leben zulässt und geradezu herbeiführt. Und das haben wir hier bei dieser Überfahrt von der einen Seite des Sees auf die andere Seite. Das war der Herr, der das letztlich herbeigeführt hat, dass sie nun in dieses Schiff stiegen und schon nach sehr kurzer Zeit in eine ganz große Notsituation kamen. Und da merken wir, da war von der Glaubensüberzeugung oder von der Glaubenserfahrung, die sie wenige Stunden vorher gemacht hatten, nur noch wenig übrig. Und das sind leider auch oft Erfahrungen in unserem Leben. Jemand hat einmal gesagt, man kann von den Glaubenserfahrungen, die man gestern gemacht hat, heute nicht mehr leben. Wir müssen heute neue Glaubensentscheidungen treffen und neue Glaubenserfahrungen machen. Wir ruhen uns oft sehr leicht und gerne auf Glaubenserfahrungen aus, die wir vielleicht in unserem Leben gemacht haben. Aber wir müssen sie immer neu machen. Und wie manche Notsituation kann es geben in unserem Leben, denn ich sagte schon, unser Leben wäre oder ist vergleichbar mit einer solchen Schiffsreise von der einen zur anderen Seite. Und da gibt es manche Stürme, wo wir durch müssen. Und da ist die Frage berechtigt, wie verhalten wir uns, denn es heißt hier nach Johannes, in anderen Evangelien haben wir ähnliche Aussagen und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Ja, wo war er denn? Er war auf dem Berge und er betete dort. Das wird in den anderen Evangelien ganz klar bezeugt. Ich denke, hier haben wir wohl auch noch eine tiefere Bedeutung. Denn wir haben einen solchen hohen Priester, der Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten. Und der ist nicht auf dieser Erde, der ist im Himmel. Aber vom Himmel her sieht er auch unsere Notlage, in die wir vielleicht hineinkommen auf dieser Überfahrt. Und dann heißt es hier, und als der Wind wehte, ein starker Wind, und als sie nun etwa 25 oder 30 Stadien gerudert hatten, sehen sie Jesum auf dem See wandeln und nah an das Schiff herankommen, und sie fürchteten sich. In den anderen Evangelien wird es noch etwas anders berichtet, da heißt es, sie meinten, es wäre ein Gespenst. Sie waren voller Furcht. Sie erkannten nicht den Herrn, auch in der Notsituation des Lebens. Da braucht man auch einen geistlichen Blick, um in den Notumständen des Lebens zu erkennen, das ist die Hand Gottes, das ist die Hand des Herrn, die das zugelassen hat oder die das vielleicht sogar bewirkt hat. Wir dürfen auch hier an alttestamentliche Zeugen denken, die das doch auch so bewusst erlebt haben. Ich denke gerade an einen David. Wie hat er gerade in der Verfolgungszeit, wo die Stürme kamen, doch immer wieder die Hilfe und die Gnade des Herrn erleben dürfen. In dieser Zeit gab es das nicht, was er später leider getan hat, als er auf dem Dach seines Hauses saß. In der Verfolgungszeit hatte er dazu keine Zeit. Da war er in den Übungen und Prüfungen. Wir wissen auch um diese Redewendung, die wir ja bekanntlich auch kennen, es ist nicht schlechter zu ertragen, als eine Reihe guter Tage. Das ist eine Redewendung, aber man kann sie auch im gewissen Sinne auf das Glaubensleben anwenden. Der Herr führt uns oft auch durch Tiefen. Und er sprach dann zu ihnen, ich bin. Wir haben diese Aussage schon einmal gehört. Hier heißt es natürlich, ich bin's. Das heißt, ich bin der Herr. Aber wir sagten uns schon an anderer Stelle, und zwar im 4. Kapitel bei dieser Frau, dass wir diese Verse tatsächlich so lesen müssen. Ich bin Gott. Er stellt sich hier vor in dem gleichen Namen oder mit dem gleichen Namen, wie der Herr sich Mose damals geoffenbart hat, als er die Frage stellte, was soll ich den Kindern Israel sagen, wer mich gesandt hat? Ich bin. Hier haben wir das gleiche Wort. Also den Namen Gottes. Fürchtet euch nicht. Sie wollten ihn nun in das Schiff nehmen und alsbald war das Schiff an dem Land, zu welchem sie hinfuhren. Vielleicht darf man hier auch noch abschließend einen anderen Gedanken mit hineinnehmen. Und zwar haben wir gerade in dieser Überfahrt auch ein sehr, sehr schönes Bild von der Geschichte des Volkes Israels. Im Augenblick fahren sie noch jetzt in diesem Bilde hier zu reden ohne den Herrn. Aber der Augenblick wird kommen, wo sie ihn im Bilde natürlich ins Schiff nehmen. Und dann sind sie sehr bald am Lande und nicht nur am Lande, sondern im Lande. Dann werden sie tatsächlich die wunderbaren Segnungen Gottes erleben. Das sagt auch Paulus mit anderen Worten, wenn sie zum Herrn umkehren, dann wird er sie in die wunderbaren Segnungen der göttlichen Verheißung einfügen. Aber das ist die entscheidende Voraussetzung. So wie die Jünger damals den Herrn ins Boot nehmen mussten, um ans Ufer zu kommen, so muss auch Israel als irdisches Volk den Herrn aufnehmen. Ohne den Herrn gibt es keine Segnung. Da mögen sie sich anstrengen, wie sie wollen, das gibt es nicht. Der Wind bleibt ihnen entgegen. Und er legt sich erst, wenn der Herr im Boot ist. Nun, wir dürfen diese Geschichte natürlich auch immer wieder auf uns persönlich anwenden. Und welch ein Vorrecht ist es, wenn man den Herrn im Boot hat. Wenn man mit ihm rechnen kann in allen Lebenslagen und in allen Situationen. Und das sollten und dürfen wir ganz gewiss auch aus dieser Begebenheit lernen.